Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Wir steigen miteinander ein in den folgenden Wochen. Der Hebräerbrief. Ein Brief, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal durchgelesen habt. Der ist so ein bisschen weiter hinten in der Bibel. Er wird je nach Bibelausgabe ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten eingeteilt. Aber so tendenziell so in den letzten 10% von der Bibel. Und dieser Brief ist ein eher selten gelesener Brief in der Bibel, weil er doch nicht ganz einfach zu verstehen ist. Ich würde mir wünschen heute, dass die Predigt, das, was wir hören werden vom Wort Gottes, dass das euch dazu führt, dass ihr Gott anbetet. Denn darum geht es auch in diesem ersten Kapitel. Es geht um Jesus selber, den Sohn Gottes. Es geht darum, dass wir ihn anbeten möchten über das, was er ist. Der Hebräerbrief, so viel vielleicht mal vorne draus. Der Hebräerbrief ist ein Brief, wo wir nicht genau wissen, wer ihn geschrieben hat. Die meisten Sachen in der Bibel, fast alles, wissen wir ja ganz genau. Es steht da drin, Autor und so, war dieser und jener. Beim Hebräerbrief ist es etwas schwieriger. Wir haben verschiedene Vorschläge. In der alten Kirche haben sie darüber diskutiert, ob er der Paulus das war, ein bekannter Missionar in der Bibel, der Paulus. Dafür waren vor allem die, sag ich mal, mehr so in der arabischen Heimat beheimateten Menschen, oder ob es eher der Barnabas war. Das war dann eher so im Okzident, also eher bei uns in der Gegend, haben die Leute eher für den Barnabas gestimmt, dass er es war. Man weiß es nicht ganz genau. Klar ist es, dass es ein Freund von Timotheus ist, für die Experten von euch. Und aus diesem Umfeld muss er kommen, denn der wird erwähnt in diesem Brief. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Paulus gewesen ist, denn der Brief wird überschrieben, wie typisch die Paulusbriefe auch, an die Hebräer. Woher kommt dieser Begriff? Hebräer ist einfach abgeleitet von dem Wort Heber. Heber waren Vorfahre im Stammbaum, in der Stammlinie des israelischen Volkes. Und von diesem Vorfahren Heber kommt dieser Begriff Hebräer. Und weil er so überschrieben ist, deswegen tendiere ich dazu, wie gesagt, dass es wahrscheinlich eher Paulus war, aber es ist vielleicht auch nebensächlich. Die Empfänger jedenfalls sind Juden an die Hebräer, jüdischer Abstammung. Und das merken wir auch schon, wenn wir den Inhalt des Briefes betrachten, denn es geht eigentlich pausenlos. Die ganze Zeit geht es um Dinge, die das jüdische Zeremonialgesetz oder die Opfergeschichten im Alten Testament oder die Stiftshütte, der Tempel und all diese Dinge, die wir im Alten Testament nicht lesen oder wenn wir sie lesen, nicht verstehen. Um diese Dinge geht es die ganze Zeit. Und sie werden versucht auszulegen, in einer prophetischen Form, auf Jesus hin auszulegen und, ich sage jetzt mal so, fruchtbar zu machen für uns als Christen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann ist es für dich eine große Chance heute in der Auslegung des Alten Testamentes oder in den kommenden Wochen in der Auslegung des Alten Testamentes, im Verständnis des Alten Testamentes zu wachsen. Wie gesagt, es gibt ja Umfragen darüber, wie oft das Alte Testament gelesen wird. Die meisten Christen lesen wohl, wenn sie Bibel lesen, Neues Testament, angefangen von Markus bis Matthäus, danke, bis Offenbarung, und dann fangen sie wieder bei Matthäus an, ja? Altes Testament mal, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, vielleicht mal die Psalmen, wenn es einem schlecht geht. Und jetzt haben wir hier die Chance, einen Einblick gerade in die Mose-Bücher zu bekommen, die für uns schwer verständlich sind. In der Teenie- und Jugendarbeit habe ich oft mit Leuten zu tun, mit Teenies, mit Leuten von euch, die anfangen mit der Bibel. Und dann, wie macht man das in einem Buch? Man fängt einfach vorne an, ne? Und bei der Bibel ist es recht schwierig, weil man hört dann meistens im zweiten oder dritten Kapitel wieder auf. Denn es ist ja elendig schwer. Eigentlich kommt das Schwerste am Anfang und das Schwerste am Schluss. Man muss irgendwo in der Mitte anfangen, damit man einigermaßen versteht in der Bibel. Tipp an euch, wenn ihr anfangt, fangt irgendwo bei den Evangelien an. Aber irgendwann werdet ihr auf jeden Fall zu Mose kommen. Und dann müsst ihr diese Sachen lesen und denkt, was soll das? Wen interessiert es, wie groß der Altar war? Was für eine Abmessung die Stiftshütte gehabt hat? Ob die Nägel Gold oder Silber waren? Wen interessiert sowas? Und da ist der Hebräerbrief entscheidend wichtig. Der erklärt uns viele dieser Dinge, warum sie wichtig sind. Also wir können diesen Brief gar nicht von seinem jüdischen, hebräischen Hintergrund ablösen, sondern müssen ihn genau auf diesem Hintergrund verstehen. Für uns auch wichtig als Christen, denn wir sind ja aus dem Glauben der Juden, sag ich mal, entstanden. Gott hat sich zuerst dem jüdischen Volk geoffenbart mit dem Alten Testament und daraus entstand dann, der christliche Glaube oder ist daraus gewachsen, indem Gott einen Schritt weiter ging in der Offenbarung, indem er sich gezeigt hat. Und so ist der Hebräerbrief für uns unheimlich wichtig, um das zu verstehen, unsere Wurzeln zu verstehen und wie fruchtbar sie sind für uns heute. Also ihr könnt euch gut, falls ihr schon mal in Israel wart, so einen orthodoxen Juden mit seinen schwarzen Klamotten und seinem Löckchen und so vorstellen, der so als Gegenüber, als Empfänger dieses Briefes sozusagen dasteht. Oder falls ihr noch nicht in Israel wart, hier habt ihr bestimmt auch schon ganz linientreue Moslems erlebt, habt selber bekannte Freunde darunter, die so drauf sind. Und den kann man sich so vorstellen, einer, der ganz stark weiß, was sein Glaube verlangt von ihm, wo er herkommt. Der ist so der Empfänger dieses Briefes. Es ist nicht ganz klar, ob die Empfänger schon Christen waren oder noch nicht. Es scheint an manchen Stellen so zu sein, dass sie schon an Jesus glauben. An manchen Stellen scheint es so zu sein, wie wenn sie noch nicht zum Glauben gekommen sind, wie wenn sie was geschmeckt haben vom Glauben, aber noch nicht klar ist, ob sie selber auch eine Wiedergeburt, wie wir sagen, oder wie die Bibel sagt, erlebt haben, dass sie also Kinder Gottes geworden sind. Ich denke, es ist vermutlich am ehesten so, dass alle beide angesprochen werden. Es sind jüdische Gemeinden angesprochen, Menschen, die schon glauben an Jesus, Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Das müssen wir verstehen, um nachher auch die Stellen zu kapieren, wo es darum geht, dass man anscheinend wieder abfallen kann vom Glauben. Es hieß hier nicht nur Gläubige angesprochen in diesem Brief. So, der Brief fängt mit Kapitel 1 an, natürlich. Im Kapitel 1 sind 14 Verse. Wir können das ganz logisch in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil, da geht es um Jesus, um wie gigantisch er ist, so eine Ansammlung von tollen Aussagen über Jesus. Im zweiten Teil geht es um die Abgrenzung, dass er eben kein Engel ist, sondern mehr. Falls ihr schon mal an die Haustür gegangen seid nach dem Klingeln und zwei Leute davor standen und ein Gespräch mit euch gesucht haben, dann kennt ihr vielleicht die Theorie, dass Jesus nur ein Engel sein soll. Ein guter Engel, der treue Zeuge. Aber Jesus ist mehr als ein Engel. Ich möchte gern andersrum anfangen, als wir es gewohnt sind. Ich fange nicht mit den ersten drei Versen an, sondern ich möchte uns erst diese zweiten zehn Verse erklären. Ab Vers 4 bis Vers 14. Warum? Der Hebräerbriefschreiber ist so voll von Jesus, dass er das unbedingt einem Mann bringen will, den Lobpreis über Jesus in den ersten Versen. Und dann bringt er eigentlich erst das sachliche, argumentative, warum Jesus nicht ein Engel ist. Ich bin Deutscher. Ich argumentiere erst und jubel dann. Und deswegen möchte ich das so rummachen. Ja, wir schauen uns erst an, wie ist was gemeint, und dann wollen wir miteinander einsteigen in den Lobpreis sozusagen. Also, ab Vers 4, Jesus ist kein Geschöpf. Ich möchte uns die Verse mal lesen. Falls ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das aufschlagen. Hebräerbrief, je nach Übersetzung müsst ihr ein bisschen suchen und blättern. Sind nicht immer an der gleichen Stelle. Wie gesagt, möglichst weit hinten. Falls nicht, könnt ihr ein bisschen mitlesen. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Hier geht es also um Jesus. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott: Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt einführt, heißt es: Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift: Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn jedoch wird gesagt: Dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem anderen deiner Freunde getan hat. An einer anderen Stelle heißt es: Du, Herr, hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden, alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie ein Umhang. Sie werden ausgewechselt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst der du bist und deine Zeit wird kein Ende haben. Und hat Gott je zu einem Engel gesagt: Setz dich an meiner rechten Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe? Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Allein, weil es so kompliziert ist, ist es vielleicht ein Paulusbrief. Denn nur der schreibt so, dass man denkt: Ja, sag mal, was soll denn das jetzt? Ja. In Durlach gibt es einen Laden oder gab es einen Laden, der nannte sich Engelshaar. Alles voll mit Engel. Engelchen als Figuren, Engelchen als Bücher, Engelchen als Wässerchen, Engelchen als Kräuterchen zum Trinken, zum Riechen, zum Bestäuben, zum Lesen. Alles über Engel. Ein ganzer Laden ist mittlerweile nicht mehr in der direkten Fußgängerzone. Weiß auch nicht warum, Ladenmiete zu teuer oder vielleicht hat er Ärger gekriegt. Vielleicht sind wir auch so präsent hier, dass kein anderer mehr Platz hat daneben. Wie auch immer, Engel liegt voll im Trend. Wenn wir Studien anschauen, sind sehr viele Menschen davon überzeugt, dass Engel Einfluss haben auf ihr Leben. Ich habe euch mal eine mitgebracht. Was beeinflusst dein Leben? So fragt diese Studie, Shell-Jugendstudie für Jugendliche bis 25. Das beeinflusst mein Leben. Da stehen Engel an zweiter Stelle. Engel und gute Geister. 24% der deutschen Jugend bis 25 ist der Meinung, dass Engel und gute Geister ihr Leben beeinflusst. Schicksal ist das Höchste, nur für die, die es nicht lesen können, könnt ihr wahrscheinlich, und ganz unten nichts davon. Das war wahrscheinlich im Osten die Umfrage. Teile. So, Engel etwa ein Viertel, das ist kein Witz, ihr lacht darüber, aber es ist tatsächlich so. Die ehemalige DDR ist vielleicht der gottloseste Teil, den diese Welt kennt. Überhaupt. Das ist leider traurige Wahrheit. Wenn man, interessant ist, dass diese Studien über die, was uns beeinflusst, hier stehen noch andere Sachen drauf, wie UFOs, böse Geister, Satan, außerirdische Phänomene, komische und so. Die Leute sind voll davon überzeugt, dass viele dieser Sachen ihr Leben beeinflussen. Kommt auch mit davon, dass sich unsere Gesellschaft abgewandt hat von Gott. Es hat mal einer gesagt, wenn man den Glaube zur Tür hinausweist, steigt da als Aberglaube durchs Fenster wieder hinein. Und genau das ist der Punkt, den wir in unserer Gesellschaft haben. Alles wird rausgeschickt, wir wollen Gott nicht mehr zu tun haben, aber wir glauben an jeden Krusch, den es auf dieser Welt gibt. Ob das Kleeblatt ein Blatt mehr hat oder weniger, ob die Leiter vorne oder hinten rumgelaufen wird, ob die Katze schwarz ist oder ein grauer Hinterer hat. Es werden Sachen geglaubt, die unglaublich sind. Sie beeinflussen mein Leben. Engel scheinen für viele Menschen sehr wichtig zu sein. Auch bei den Empfängern von diesem Brief, unheimlich wichtig. Die Engel sind für sie tolle Wesen. Wir haben das im Judentum immer wieder solche Entwicklungen gehabt, dass die Leute total begeistert sind von der Engel. Auch im christlichen Lager immer wieder. Und die Empfänger waren vermutlich hier in der Gefahr, Jesus nicht als den Sohn Gottes zu sehen, sondern ihn eben auf den Rang mit den Engeln zu sehen. Dass sie sagen, ja, der war eben ein starker Engel. Engel, nur so viel, gibt es in unterschiedlichen Kategorien. In der Bibel werden uns ein paar genannt, Seraphim. Geht es mehr um die Heiligkeit Gottes bei denen ihrem Auftrag? Cherubim, irgendwelche machtvolle Herrscherengel, Erzengel. In der Bibel kennen wir nur einen einzigen, Michael, den Obersten. Die katholische Kirche hat dann noch 6 weitere dazu erfunden. Aber es gibt da verschiedene Kategorien von Engeln in der Bibel. Es wird nicht genau erklärt, wozu wer da ist. Auf jeden Fall sind sie sehr mächtig. Sie haben einen eigenen Willen. Sie sind aber von ihrer Bestimmung her einfach nur Boten oder Diener. Die Bibel beschreibt uns, dass es auch einen Engelsaufstand gab, eine Revolte im Himmel wohl, wo ein Teil der Engel abgefallen ist von Gott und mittlerweile eben im Satan sozusagen als Dämonen, als böse Geister im Bunde sind. Das ist das, was die Bibel über Engel sagt, nicht arg viel mehr. Man könnte vielleicht sagen, die Engel sind sowas wie der Hofstaat Gottes. Und jetzt sagt hier der Hebräerbrief am Anfang in diesem ersten Vers, ich lese ihn gerade nochmal vor, sagt er, selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Jesus ist mehr als ein Engel. Er hat einen besonderen Titel bekommen. Wie lautet dieser Titel? Kyrios. Der Prediger hat seine Probe bestanden. So, Kyrios. Übersetzt auf Deutsch, die Bibel wurde ja im Neuen Testament auf Griechisch geschrieben, Kyrios, der Herr. Das ist das erste christliche Glaubensbekenntnis, das wir haben. Jesus ist Kyrios. Jesus ist der Herr. Wenn ihr also euren Glauben, wenn ihr an Jesus glaubt und den Glauben auf eine Aussage verkürzen möchtet, dann ist es diese. Jesus ist der Herr. Ich rede mit vielen Menschen, die keine Christen sind, über Jesus. Ich rede sehr gern mit Moslems über Jesus. Und wir finden sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber an einer Stelle scheiden wir uns. Jesus ist Herr. Da ist der Unterschied. Jesus war ein guter Mensch, war ein Prophet, war ein großer Lehrer, war wie Mohammed auf einer Stufe. Es war die erste Offenbarungsstufe Gottes, bevor der Koran kam. Herr? Nein, nein, nein. Nicht über diese Welt und vor allem nicht über mich. Oder auch mit Menschen, die gar nicht an nichts glauben, scheinbar. Obwohl ich bezweifle, dass es das gibt. Atheisten, Agnostiker. Ich glaube nicht, dass Jesus Herr ist. Und ich sage in Klammer, das ist mein Eindruck, ich will nicht, dass er über mich herrscht. Ich will es selber herrschen. Ich will es nicht jedem unterschieben, aber bei vielen Menschen habe ich genau diesen Eindruck. Jesus hat diesen Titel von seinem Vater geerbt. Warum? Weil er sich untergeordnet hat. Weil er Mensch geworden ist. Der Philipperbrief im Kapitel 2 führt es lang und breit aus. Das ist der Grund, warum Jesus Herr geworden ist, weil er sich gedemütigt hat. Wer herrscht, muss dienen. Gigantisch, wenn wir das mal ganz praktisch für euch auf eure Ehe übertragen könntet, falls ihr verheiratet seid. Oder auf euer Verhältnis zu euren Eltern oder zu euren Kindern. Wer herrschen will, muss dienen. Jesus bekommt diesen Titel, weil er sich erniedrigt hat und gedemütigt hat. Und nun belegt der Hebräerbriefschreiber das mit 7 Zitaten, die ich euch nicht alle auslegen will, weil die sehr kompliziert sind, wie gesagt, und wir die Zeit leider nicht dazu haben, aber die wären hochinteressant. Ich habe sie euch aber mal tabellarisch aufgelistet, was er hier also aus dem Alten Testament anfügt für Zitate, um dies zu belegen. Da haben wir zum einen in Vers 5, ich habe also hier in der Mitte im aufgeschrieben, in welchem Vers wir das finden und aus welchem Buch im Alten Testament das zitiert ist. Wir haben die 7 Aussagen, für die ganz hinten, die es nicht lesen können, weil sie ihre Brille nicht dabei haben, lese ich es vor. Jesus ist Gottes Sohn gezeugt. Die erste Aussage in Vers 5 kommt aus Psalm 2, Vers 7. Jesus ist Gottes Sohn, noch einmal wiederholt in Vers 5 im zweiten Teil, kommt aus 2. Samuel 7, Vers 14. Die Engel beten Jesus an, Vers 6 aus 5. Mose 32, Vers 43. Die Engel sind nur Diener, Vers 7 aus Psalm 104, Vers 4. Jesus ist ein ewiger Herrscher, Vers 8 aus Psalm 45, Vers 7 und 8. Jesus hat die Erde geschaffen, Vers 10 bis 12. Aus Psalm 102, Vers 26 bis 28. Jesus ist zum Herrscher berufen, Vers 13, aus Psalm 110, Vers 1. Wir haben hier 7 Zitate aus dem Alten Testament und wir können was lernen für uns. Gerade wenn ihr in Leitungspositionen seid, zum Beispiel als Väter in eurer Familie und euren Kindern was weitergeben wollt, als Hauskreisleiter, als Kleingruppenleiter in irgendeiner Form oder auch wenn ihr nur für euch in der Bibel lest, nur in Anführungsstrichen, könnt ihr was lernen. Wir brauchen nicht unbedingt das Neue Testament, um nachzuweisen, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Es lässt sich auch aufgrund des Alten Testamentes nachweisen. Deswegen ist ja auch das Schwierige oder Unverständliche für Jesus, wo er auch frustriert war, dass die Leute in seiner Zeit es nicht verstanden haben, dass er der Sohn ist. Wenn wir also das Alte Testament in einer, wie soll ich sagen, prophetischen oder typologischen Art und Weise, wie die Theologen sagen, lesen, Typos, ein Beispiel und Vorbild, wenn wir in dieser Art es lesen, merken wir, dass manche Aussagen nicht nur etwas über die Zeit damals sagen, diese Zitatstellen hier sagen ja alles, was über die unmittelbare Zeit eigentlich aus, wo sie geschrieben wurden, sondern dass in ihnen auch etwas verborgen ist oder zum Teil auch offenbar, etwas Typologisches, was auf Jesus hindeutet. Es hat mal einer gesagt, zum Beispiel, weil hier viel von den Psalmen die Rede ist, die Psalmen sind im tiefsten Grunde ein Zwiegespräch, ein Gespräch zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn. Versucht mal die Bibel so zu lesen. Da werden euch ganz neue Welten aufgehen, werden euch Sachen klar, die ihr vielleicht bisher überhaupt nicht verstanden habt. 6 dieser 7 Zitate, das mittlere geht es ja nur um Engel, aber in der Abgrenzung, aber die anderen 6 Zitate geht es um Jesus, um den Kyrios, um den Messias, um den Sohn Gottes. Diese 6 Zitate beziehen sich, und hier kommen wir zu David Joshua, beziehen sich auf den Davidsbund. Der Davidsbund, das war einer der 5 Bündnisse Gottes mit den Menschen, die er geschlossen hat im Alten Testament und die ganz bestimmte, sag ich mal, Rahmenbedingungen hatten. Das sind Sachen, die wir zum Verständnis der Bibel eigentlich immer wieder wiederholen müssen. Der Bund zum Beispiel mit dem Volk Israel am Sinai, mit den 10 Geboten. Der neue Bund, der angekündigt wird in Jesaja. Und hier eben der Davidsbund, wo David versprochen wird, immer wird einer von deinen Nachkommen auf dem Thron sitzen. Dieser Bund, der ist in Jesus erfüllt und das sehen wir an dieser Stelle und das betont auch dieses Kapitel 1. Nicht zufällig hat er genau diese Stellen genommen, die alle eigentlich im Rahmen des Davidsbundes gegeben wurden. Gott verspricht David den ewigen Herrscher als Nachfolger. Wer ist es? Natürlich, unmittelbar in der historischen Situation ist es der Salomo und die weitere Nachfolge von David. Aber in der eigentlichen Weltgeschichte, eben diese prophetische Deutung, ist es Jesus selber, der Herrscher dieser Welt. Und es wird sich einmal, sage ich mal, für die ganze Welt, ob sie es wollen oder nicht, erfüllen im sogenannten tausendjährigen Reich. Das ist das, was die Bibel uns über das sagt. Also, die Engel, so schließt dieses Kapitel 1 in Vers 14, die Engel sind nur Diener. sind nur Boten ausgesandt, wie Luther sagt, zum Dienst an den Heiligen. Die Heiligen sind die, die für Gott ausgesondert sind, zu Gott gehören, die zu Jesus gehören. Für die sind die Engel da, für uns, für dich, wenn du zu Jesus gehörst, sind die Diener, sind die Engel Diener. Sie helfen dir, sie beschützen dich, sie umsorgen dich, sie kommunizieren, bringen Kommunikation vielleicht zwischen Gott und dir. Was weiß ich, was alles passiert, Schutzengel. Aber sie sind eben nur Diener. Jesus ist das Eigentliche. Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus ist die Erfüllung der gesamten Bündnisse, die Erfüllung der ganzen Hoffnung des Alten Testamentes. Er ist alles, worauf die Weltgeschichte Gottes zusteuert und von der sie, seit Jesus gekommen ist, herkommt. Jesus ist alles. Der Mittelpunkt. Das ist der erste Gedanke, der uns hier beschrieben wird, der argumentative Teil sozusagen. Und jetzt kommt der Lobpreis. Wie gesagt, wir als Deutschen kommen jetzt erst mit den Emotionen. Vorher war die sachliche Abhandlung. Jesus stellt alles auf den Kopf. Vers 1 bis 3. So rum hätte ich das Kapitel geschrieben, wenn ich es geschrieben hätte. Jesus stellt alles auf den Kopf. Er fängt also hier an, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ich habe einen Holunderbaum in meinem Garten. Jetzt nicht mehr, ich habe ihn abgemacht. So, weil der treibt wie Unkraut. Aber ich habe das Ding vorher, diese braunen Kernel vorher gesammelt und habe Saft draus gemacht. Meine Frau hat gesagt, lass mich in Ruhe mit dem, das schmeckt ekelhaft. Aber ich habe, wer findet das auch noch so? Ja, okay. Ich habe es gemacht, weil ich bin Schwab. Entschuldigt. Ja. Wird nichts vergeudet, was umsonst gewachsen ist. So. Also der Saft steht seitdem schön sauber in unserer Küche und nachdem die Küche ausgeluftet war, stinkt es auch nicht mehr so. Ja. So, da steht der Saft und der ist konzentriert. Den kannst du ja nicht so trinken. Wenn du da so ein Glas voll nimmst, dann pappt er das Zehnzimmer. Ja? Also machen wir ein Glas voll Sprudel und ein bisschen von dem Saft. Nein, ist ein Konzentrat. Und diese Verse sind ein Konzentrat. Diese drei Verse sind so gedrängt und dicht, sag ich mal, voll des Lobes Gottes, dass du das eigentlich nicht trinken kannst, sondern nur Schlückles Weiß verdünnen musst, zum Verstehen. Das ist wichtig, um das richtig einzuordnen. Allein von der grammatikalischen Formulierung ist es hochinteressant. Leider sieht man das im Deutschen nicht ganz so gut, wie es in der, sag mal, im griechischen Urtext geschrieben ist. Es ist diese drei Verse sind in so einem Erzählstil, so ein bisschen locker geschrieben, ein bisschen flapsig, sage ich mal, flapsig vielleicht zu viel, ein bisschen locker geschrieben. Und dann werden mit einer besonderen Form im Griechischen werden drei Aussagen in diesem Text hervorgehoben, wo der so Pflöck reinschlägt, sagt, das ist wichtig und das ist wichtig. Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht da ins Griechische gucken, können nur manche von uns, deswegen tue ich es einfach markieren im Deutschen, dass ihr seht, um was es hier geht. Es sind Tätigkeiten oder Aussagen über Jesus, die einen andauernden Charakter haben. Alles andere ist so geschrieben, ja, das war alles und so, das hat Jesus gemacht, aber das hier, das bleibt immer noch. Das bleibt immer noch. Das erste davon ist, der Sohn, der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Das ist nicht einfach nur so, das war mal, da gab es irgendwie Testamentseröffnung, jetzt ist der Erbe fertig aus und verprasst sein Geld, sondern es geht darum, er ist schon immer und wird immer sein der Erbe. Er hat alles geerbt, alles. Nicht einfach nur ein paar Kleinigkeiten, wie meine Kinder mal erben werden. So, Jesus ist nicht einfach nur ein weiterer Prophet. Jesus ist nicht einfach nur ein guter Mensch. Jesus ist nicht einfach nur jemand, der mir mal hilft, wenn es mir schlecht geht. Sondern Jesus ist der Erbe aller Dinge. Gott hat schon immer zu Menschen gesprochen, so sagt er hier im ersten Vers. Auf vielerlei Weise, in vielerlei Momenten hat Gott gesprochen. Da haben wir im Alten Testament unheimlich viele Sachen, poetische Texte, symbolische Texte, prophetische Texte. Wir haben aber auch außerhalb von der Bibel Möglichkeiten, wie Gott zu uns gesprochen hat, durch die Geschichte, durch Ereignisse. Gott hat auf vielerlei Weise und durch viele Menschen gesprochen. Jetzt aber, da kommt das erste große, jetzt aber spricht er durch Jesus. Durch den Sohn. Jetzt was ganz Neues. Am Ende der Zeit. Gott ist so kreativ, dass er dieses Ereignis um Jesus herum, sag ich mal, langsam eingeleitet hat in die Menschheitsgeschichte. Alles läuft auf diesen Höhepunkt zu. Hier spitzt sich die gesamte Weltgeschichte zu. Wir sind ja hochschwanger, also ich jetzt nicht ganz so, aber meine Frau und wir werden wohl in der nächsten Woche ins Krankenhaus gehen, um die Geburt, also mehr sie als ich, gebe ich zu, hinter uns bringen oder so. Und da finde ich immer ein bisschen komisch. Da bin ich im Kreissaal, ist ein sehr intimer Moment aus meiner Sicht. Man ist jetzt auch eher leicht bekleidet, aber es rennen 10 Leute rum. Ist komisch, für mich. Und da bin ich froh, wenn immer möglichst wenig Menschen da sind. Ist irgendwo ein Schambereich, zumindest für unsere Kultur. Bin froh darum, dass unsere Kultur hier auch versucht, schamorientiert damit umzugehen. In anderen Kulturen ist es anders. Bei der Geburt von Jesus waren Milliarden von Zuschauern da. Ich stelle mir das so vor, wie es mal ein Autor beschrieben hat. Ich stelle mir das so vor, die Engel Gottes, die gesamte unsichtbare Welt hat auf diesen Moment gewartet. Sie stand da vor diesem Moment, als diese Niederkunft von Maria anstand, in diesem dreckigen Stall von Bethlehem, stand da und hat mit angehaltenem Atem darauf gewartet, dass dieses Kind geboren wird, dass dieses Kind endlich zur Welt kommt. Und als das Kind geboren ist, da haben die Engel nicht mehr halten können, da haben sie angefangen zu jubilieren und zu singen, und weil kein anderer da war, haben sie halt den Hirten auf dem Feld gesungen, weil alle anderen schlafen um die Zeit. Das ist das, so wie ich mir das vorstelle. Die ganze Schöpfung hat darauf gewartet, dass dieser eine Moment kam, wo Gott selber ins Fleisch kommt, inkarniert, in diese Welt hineinkommt. Gott selber. Und dann haben sie angefangen zu jubeln und zu rufen, bis dann die Zuschauer weggelaufen sind. Ne? Also weil sie dann den Grund selber sehen wollten, wo es herkommt. Das ist also Jesus, der Prinz des Königs. Jesus, der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Jesus ist der einzig wahre Erbe. Alle anderen Religionsstifter, entschuldigt, falls ihr was anders glaubt, sind Erbschleicher. Sind Menschen, die abgekupfert haben. Es gibt nur einen wahren Erben der gesamten Schöpfung. Warum? Begründung hier im Text: Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Oder man könnte eigentlich genau übersetzen, die gesamten Ewigkeiten. Aionias ist hier das Wort im Grundtext. Die Ewigkeiten, die Zeitabläufe, da geht es nicht nur um Welt oder Kosmos, da geht es eigentlich noch um viel mehr, nämlich um den Zeitlauf, um die Geschichte, die Gott geschaffen hat. Wie alles kommt, nicht nur die Materie, sondern auch die Geschichte, wie es kommt, hat Gott durch Jesus geschaffen. Und deswegen ist er auch der Erbe von allem. Das ist wunderbar zu sehen, dass Jesus von Anfang an dabei war. Und jetzt tritt sein Erbe an, die Menschen schlachten ihn erstmal ab. Keine Chance für ihn. Aber er wird wiederkommen, sagt uns die Bibel, und wird dann auch tatsächlich das Erbe antreten. Zweite Aussage. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Holundersirup. Ne? Da geht's. Müssen wir erstmal gucken. Das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ich muss ja immer lachen, mit den Teenies merkt man ja manchmal, welche Musik sie hören. Ne? Justin Bieber. Oder welche Fußballstars sie mögen, Cristiano Ronaldo. So stehen die dann hin zum Fußballspielen, wie ihr Vorbild. Und sie sind ein Abbild. Ja? Aber es gibt nur einen echten. Das ist dann der echte Cristiano Ronaldo. Der echte Justin Bieber. Und die Mutter sieht aus wie Jennifer Aniston oder so. Ne? Da hat jeder so sein Vorbild, dem er nacheifert. Wo er oder sie ein Abbild sein will. Abgekupfert. Aber es gibt nur ein Original. Ihr kennt vielleicht die Ehefrau von Francesco del Giocondo. Wer kennt die? Hängt im Louvre von Paris. Auf Deutsch sagen wir Mona Lisa dazu. Okay, kennt ihr. 100.000 Mal kopiert, aber es gibt nur ein Original. Und das hängt halt in Paris, leider. Franzosen sind auch was Gutes. So, da hängt also dieses Original. Viele andere haben es versucht zu kopieren, aber das ist das einzige echte Abbild vom Original. Und so ist Jesus das einzige echte Abbild von Gott. Es gibt nur ein Nutella, nur ein Tempo, es gibt nur ein, ich sage jetzt nicht VfB Stuttgart, egal, es gibt nur ein Original und es gibt viele Kopien. Entschuldigt. Ich habe neue Kicker untergekauft, habt ihr vielleicht gesehen. Ich habe extra Bundesliga-Version genommen, KSC, VfB, nur für die, die es austragen wollen mit mir nachher. So, Also, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Hier steht im Griechischen das Wort Charakter. Er ist der unverfälschte Ausdruck des Charakters Gottes. Deswegen sagt Jesus auch im Evangelium ja oft, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Willst du Jesus kennenlernen? Willst du wissen, wie Gott ist? Willst du wissen, wie der Vater im Himmel ist? Dann schau Jesus an. Jesus ist das vollkommene Abbild, der echte Ausdruck des Charakters Gottes. Und die dritte Aussage hier, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Worte, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Was heißt denn das? Worte haben sehr große Kraft. Zum Beispiel, ich liebe es. Was ist das? McDonald's, wer hat das gesagt? Dani. Als frisch Verheiratete sollte man selber kochen, seinem Mann. So, also. Worte haben ganz große Aussagekraft. Rassentrennung in Amerika wurde aufgehoben, zum Beispiel wegen I have a dream. Was für kraftvolle Worte, die eine Kultur verändern. Oder die einen ganzen Kontinent verändern. 95 Thesen, die irgendwo in einem provinzialen Teil von Deutschland angeschlagen werden, auf irgendein Eicheholztier, verändern den ganzen Kontinent. Worte haben so große Kraft. Von Menschen, wie viel mehr die Worte, die Gott sagt, haben Kraft, etwas zu verändern. Gottes Worte haben Kraft. Kraft ist übrigens im Griechischen das Wort Dynamis. Dynamit steckt da drin. Kraftvoll. Das Wort von Jesus kann dich zerstören. Mit einem Wort kann er dich zerstören. Aber er tut es nicht, sondern er trägt dich. Er hält dich fest. Er bringt dich durch. Er hält nicht nur dich, deine Familie, dein kleines Leben, diese Gemeinde, diese Stadt. Er hält die ganze Welt mit der Kraft seines Wortes. Ich möchte zum Schluss kommen. Das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig, was er hier schreibt, dass man es beim Lesen mir und auch dem Schreiber eigentlich fast den Atem nimmt. Und deswegen bringt er diesen letzten Vers, den rattet er nur so runter, wie wenn die Luft weg ist und er erstmal danach 2 Tage sich erholen muss, bevor er den argumentativen Teil schreibt nachher. Es ist so krass. Und deswegen sagt er eigentlich schon fast lapidar. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Hört sich im Deutschen etwas grandioser, majestätischer an, als es eigentlich gemeint ist. Jesus hat sich endlich Ruhe verdient, mir auch. Er hat sowas Gigantisches geleistet. Ich stelle mir vor, dass dieser Moment, wo Jesus auf die Erde kam, das war der Höhepunkt seiner gesamten Existenz, wenn man bei Gott überhaupt von Existenz sprechen kann. Er ist ja der Seiende. Das ist der Höhepunkt von überhaupt von Gott. Er hat darauf hingelebt, er hat darauf hingefiebert, er hat darauf hingeplant. Und nun passiert es. Und diese 33 Jahre, von denen er 30 Jahre nur ein einfacher Handwerker war, ist der Höhepunkt der gesamten Existenz Gottes. Und jetzt, nachdem er aufgefahren ist im Himmel, darf er sich endlich zur Ruhe setzen. Eigentlich ist er eher ein deutscher Ruhestand, ja? Also Unruhestand. Nicht so wie die Amis, die dann nur noch jagen und fischen gehen am Schluss. Sondern wir schaffen noch was, also zumindest mir hier unter. Ja? Und so hält Gott immer noch die Welt in der Hand, aber er sitzt jetzt endlich zur rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät, in der Ruhe. Ich freue mich, dass Gott diesen Plan gehabt hat und durchgeführt hat, dass er in Jesus auf die Welt kam, dass er mehr ist als ein Engel, dass er alles vollbracht hat, was man überhaupt braucht und dass er genug ist für jeden von uns. Und dass er dein Leben kennt, dass er mein Leben kennt, dass er diese Welt kennt, dass er uns trägt und hält und dass er im Tiefsten, obwohl er Gott ist, obwohl er Kraft hat, eine Beziehung, eine ganz intime, persönliche Beziehung genau zu dir will, zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.